IWS, Impulsgeber für den Mittelstand. Drei Fragen, drei Minuten zwischen Wirtschaft und Politik.
Impulse setzen, Wirtschaft stärken. Willkommen zum Podcast des Internationalen Wirtschaftssenats. Mein Name ist Lisa Rings. In unserer 7. Episode steht alles im Zeichen einer hochinteressanten Thematik. Der Sicherheit in der Kerntechnik und mit dieser dem sukzessiven Rückbau und der Stilllegung von kerntechnischen Anlagen. Wie sieht eigentlich genau das für die Öffentlichkeit weitestgehend unsichtbare, aber unabdingbare Management dahinter aus? Wo steht die Regulation radioaktiver Abfälle und Sonderabfälle sowie der Rückbau nuklearer Anlagen in Deutschland? Zu diesem hochkomplexen Thema begrüße ich ganz herzlich unseren heutigen Experten, IWS-Senator Thomas Seipold, CEO der NuChem Technologies Engineering Service GmbH, einem weltweit aktiven Traditionsunternehmen mit Spezialisierungen auf das Management radioaktiver Abfälle, den Rückbau kerntechnischer Anlagen und die breit aufgestellte Ingenieurtechnik. Hallo, Herr Seipold.
Hallo, Frau Rings.
Herr Seipold, schön, dass Sie heute unserer Einladung gefolgt sind und uns einen kleinen Einblick in Ihre äußerst spannenden unternehmerischen Wirkungsfelder geben. Ausstieg aus der Kerntechnik. Blicken wir zurück, ging im November 1960 mit dem Versuchsatomkraftwerk Karl das erste deutsche Kernkraftwerk in Betrieb. Aktuell gibt es in Deutschland noch 6 Reaktorblöcke in kommerziell betriebenen Kernkraftwerken. In diesem Jahr liegt das Reaktorunglück im japanischen Fukushima bereits 10 Jahre zurück und noch immer gilt dort Kernkraft trotz Katastrophe. Deutschland hingegen beschloss als einziges Land der Welt einen radikalen Ausstieg aus der Nutzung von Kernenergie. Bis 2022 soll der letzte Meiler vom Netz. Herr Seipold, meine erste Frage. Ihr Unternehmen NuChem Technologies ist auf Basis langjähriger Erfahrung Ansprechpartner, wenn es um komplexe Prozesse wie Stilllegung, Dekontamination und den Rückbau kerntechnischer Einrichtungen geht. Damit wir uns ein Bild von Ihrem unternehmerischen Alltag und darüber hinaus die politische Diskussion machen können, vor welchen ökonomischen, technischen und vor allen Dingen auch rechtlichen Herausforderungen steht Deutschland aktuell?
Gern. Ich denke, diese Frage muss man getrennt jeweils für den Rückbau, für die Lagerung von radioaktiven Abfällen aus dem Rückbau und dann jeweils getrennt nach Ökonomie, Technik und den rechtlichen Rahmenbedingungen beantworten. Starten wir mit dem Rückbau kerntechnischer Anlagen. Das ist heute immer weniger eine technische Herausforderung. Die ersten Pilotprojekte dazu wurden in den 90er Jahren gestartet, sodass es eine Vielzahl von bewährten Verfahren und inzwischen auch eine Supply Chain, also eine kleine, aber feine Rückbauindustrie gibt, die alle Leistungen rings um den Rückbau kerntechnischer Anlagen anbietet und inzwischen auch sehr professionell einsetzt. Insofern gibt es für die Stilllegung von Kraftwerken bis zum Rückbau der Grünen auf die grüne Wiese alles, was man dazu benötigt, um diesen Prozess tatsächlich zu realisieren. Ökonomisch wurde der Atomausstieg im Juni 2017 mit dem Inkrafttreten des Entsorgungsfondsgesetzes final geregelt. Danach hat der Staat oder bekommt der Staat von den 38 Milliarden Euro, die die Betreiber im Laufe der Lebenszeit der Kernkraftwerke für Entsorgungskosten zurückgestellt haben, 24,1 Milliarden Euro für die Leistungen, den Betrieb der Endlager und der Zwischenlager zu übernehmen. Die verbleibende Summe von 14 Milliarden Euro sind Leistungen, die die Kernkraftwerksbetreiber aufwenden, um tatsächlich ein Kernkraftwerk in Teile zu zerlegen, zu verpacken und dem Staat zu übergeben. Es gibt immer wieder Stimmen, die behauptet haben, dass sich die Nuklearindustrie damit aus ihren Verpflichtungen herausgekauft hat. Aber de facto ist das der Staat oder war es der Staat, der diesen Prozess vorangetrieben hat, denn es gab seinerzeit Befürchtungen, dass mit dem Atomausstieg die deutschen Kernkraftwerksbetreiber zu Übernahmekandidaten werden könnten oder im Zweifel sogar in Insolvenz gehen. Damit wären die Rückstellungen verloren gewesen und der Staat wäre auf den Kosten sitzen geblieben. Insofern war das eine Win-Win-Situation. Im Übrigen ist die Suche nach einem Endlager in Deutschland ein jahrzehntelanger Prozess mit hohen politischen Randbedingungen. Insofern ist nur ein Staat in der Lage, das tatsächlich zu begleiten und auch zu realisieren über eine so lange Frist. Rechtlich gesehen steht der Rückbau auf sicheren Füßen. Es gibt eine Strahlenschutzverordnung, es gibt ein Atomgesetz, es gibt ein bewährtes Netz von Behörden und dieselben Büros und dieselben Mitarbeiter, die früher den Betrieb der Kernkraftwerke überwacht haben, arbeiten heute auf der Behördenseite an der Überwachung des Rückbaus. Da gibt es ausreichend Erfahrung und ein sehr detailliertes Regelwerk, was dieses Thema bis ins Detail vorgibt. Was anderes ist das bei dem Thema Endlagerung, insbesondere für hochradioaktive Abfälle. Das ist weniger, auch wenn es weniger Referenzprojekte gibt, ein technisches Problem. Dafür gibt es verschiedene Optionen, sondern es ist ein Akzeptanzproblem, insbesondere in Deutschland. Und hier geht es im Grunde um den Nachweis, ob man radioaktive Stoffe aus der Umwelt über einen sehr langen Zeitraum, man spricht hier von einer Million Jahre, fernhalten kann. Und man sucht dazu nach geologisch geeigneten Formationen, die sehr stabil waren in den vergangenen Jahren. Beispielsweise der Salzstock im Gorleben ist mehr als 200 Millionen Jahre alt und die sich aufgrund ihrer Gegebenheiten nur bedingt verändern. Den letzten Nachweis darüber, der ist schwierig zu erbringen. Deshalb ist das neben der Frage der Technik natürlich eine Frage der Glaubwürdigkeit in wissenschaftliche Nachweise und aber auch in die Transparenz politischer Entscheidungsprozesse.
Sie haben es ja auch kurz angerissen. Vor welchen Hürden und auch interkulturellen Herausforderungen stehen Sie im Rahmen Ihrer internationalen Arbeit und auch Geschäftstätigkeit?
Gut, zum einen sind das sicher die üblichen Herausforderungen im internationalen Anlagenbau, also Sprachprobleme, verschiedene Normen, Standards, Rechtsräume, integrierte Lieferketten, aber auch Themen, die mit Unternehmensführung und Compliance zu tun haben. Es gibt aber ein paar rückbauspezifische Probleme. Zum einen, anders als beim Neubau, in dem ein Inbetriebsetzungstermin für eine Anlage praktisch heilig ist, werden Rückbautermine ganz gern mal oder Rückbauprojekte gern mal verschoben, wenn das Geld knapp wird. Das macht die Kalkulation und auch die Abwicklung schwierig. Es gibt insbesondere in osteuropäischen Ländern Finanzierungsprobleme. Nicht alle Länder haben das Thema Entsorgungskosten, so wie Deutschland oder die Schweiz, geregelt, dass also das Geld während des Betriebes zur Seite gelegt wird. Nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs hat man sich schon mit Altlasten konfrontiert gesehen, ohne dass dafür entsprechende Mittel zur Verfügung gestanden haben. Das ist aber das sehr häufig von der EBRD oder der internationalen Gemeinschaft, vergleichbar wie in Tschernobyl, finanziert. Das hat den Nachteil, dass dann häufig der Kunde und der Geldgeber zwei verschiedene Personen sind und das dem zusätzliche Verzögerungen beziehungsweise Friktionen und Probleme verursacht. Es gibt ein anderes rückbauspezifisches Problem, dass das sehr häufig soziale Verwerfungen verursacht. Es gibt in Osteuropa sehr viele Monokulturen, das heißt also, das Kernkraftwerk ist sehr häufig nicht nur der größte, sondern der einzige Arbeitgeber für eine Stadt, die sehr häufig vorher noch gar nicht existiert hat, sondern erst zusammen mit dem Kraftwerk errichtet wurde. Das bedeutet, wenn das Kraftwerk verschwindet, dann stirbt die Stadt oder muss sich eine neue Zukunft suchen. Das bedeutet aber, dass alle ortsansässigen Firmen, einschließlich des Personals, wenig Neigung verspüren, diesen Prozess so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Auch das ist ein Problem, was ich eigentlich nur aus dem Thema Rückbau und sonst nirgendwo anders herkenne. Die Arbeit hat aber natürlich sehr viele schöne Seiten, ist mit viel Reisetätigkeit verbunden. Sie ist vielfältig auf der einen Seite, speziell auf der anderen. Es gibt eine relativ kleine Community, die sehr gut vernetzt ist. Und das hat alles ein bisschen was von der Großfamilie, in der man sich mal ordentlich streitet, aber dann auch wieder zusammenarbeitet.
Ja, wir spüren die Energiewende. Ja, wir sind mittendrin. Deutschland spürt die Energiewende und ja, mit ihr die politische Landschaft schon jetzt. Der fortschreitende Ausbau erneuerbarer Energien birgt aber auch Schattenseiten. Seinerzeit hatte sich die Koalition darauf geeinigt, außer Gorleben auch noch andere Optionen zur Lagerung des Atommülls zu definieren. Sie haben es ja auch schon angesprochen. Dagegen hatte sich bis zuletzt die CSU gesperrt. Die Ethikkommission vertritt die Position, dass der Müll grundsätzlich rückholbar sein sollte. Wie sehen Sie diese wesentlichen Zukunftsfragen aus Expertensicht?
Mit dem Endlagersuchgesetz hat die Bundesregierung die Suche nach einem geeigneten Standort sozusagen auf Null gesetzt, also mit einer weißen Landkarte begonnen. Dabei soll das in einem sehr transparenten Prozess der am besten geeignete Standort definiert und gefunden werden. Weiße Landkarte heißt, dass auch Gorleben ursprünglich da nicht ausgenommen war. Und im September 2020 gab es einen ersten Zwischenbericht, nachdem grundsätzlich 41% des deutschen Territoriums nicht geeignet für die Errichtung eines Endlagers waren, aufgrund der geologischen Formationen darunter, was aber im Umkehrschluss bedeutet, 59% sind grundsätzlich dafür geeignet und bedürfen einer näheren Untersuchung. Wenige Tage später hat dann der stellvertretende bayerische Ministerpräsident öffentlich Passagen aus dem Koalitionsvertrag wiederholt mit Bayern ist kein geeigneter Standort für ein Endlager. Worauf sich das stützt, ist mir nicht klar, aber er hat aus meiner Sicht den Prozess der Endlagersuche sehr früh diskreditiert, indem er zumindest zu Bedenken gegeben hat, dass auch Wissenschaftler nicht frei von politischen Einflüssen sind. Aus meiner Sicht hat er damit dem Prozess einen Bärendienst erwiesen, weil er jetzt mit dem Makel herumläuft, politisch beeinflussbar und durchaus nicht transparent und objektiv zu sein. Ich glaube, er wird nicht der einzige Politiker bleiben, der solche Äußerungen tätigen wird, und das wird uns in den nächsten Jahrzehnten begleiten, die in der politischen Diskussion, in dem jeder versuchen wird, seine Bevölkerung klarzumachen, dass er ein Endlager nicht vor der Haustür haben will. Das ist eine Vermutung, aber ich glaube, das hat einen ersten Einblick in die noch Jahrzehnte andauernde Diskussion gegeben, und das Thema Kerntechnik wird uns begleiten, selbst wenn das letzte Kernkraftwerk abgeschalten und da auch zurückgebaut ist. Aber das Thema Endlagerung wird uns begleiten. Ja. Für die Idee der Rückholbarkeit habe ich einiges an Sympathie. Zum einen sollten wir nicht vergessen, dass insbesondere abgebrannte Brennstäbe zu mehr als 90% weiter spaltbares Material enthalten. Das heißt also, mit einer Wiederaufbereitung kann man daraus neue Brennstäbe herstellen, also neuen Brennstoff für Kernkraftwerke. Die meisten Länder mit einer nuklearen Infrastruktur begreifen deshalb diese Brennelemente, über die wir immer sprechen, als Wertstoff und nicht als Abfall. Geschätzt mehrere hundert Millionen Euro wert. Wichtiger wäre aber, denke ich, noch ein anderes Argument. Es gibt bekannte und erprobte Verfahren, in denen man langlebige Isotope in kurzlebige umwandeln kann und damit das Gefahrenpotenzial deutlich verringert. Und ich glaube, dass die Diskussion über die Rückholbarkeit dadurch getriggert ist, dass man sagt, man würde in nachfolgenden Generationen, wenn denn diese Prozesse und diese Techniken industriereif sind, die Möglichkeit nehmen, dieses Problem langfristig zu lösen, indem man diese Abfälle für immer begräbt. Also insofern glaube ich, dass das ein richtiger Ansatz ist, auch wenn der eher aus einer ethischen als aus einer technischen Sicht kommt.
Ja, herzlichen Dank, Herr Seipold, vor allen Dingen für Ihre Zeit und den Einblick in Ihre Welt, Ihr Arbeiten, und danke für Ihre Expertise.
Gerne schön.
Es bleibt spannend. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit im Rahmen unserer IWS-Zukunftsreihe.